die Presse.
Nun ist passiert, womit viele seit Tagen gerechnet haben. Die USA und Israel haben den Iran am Samstag angegriffen. Bei der Operation Epic Fury oder epischer Zorn soll auch die oberste Führung der Islamischen Republik getroffen worden sein. Der Iran schlägt seitdem massiv zurück. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse mit einer Spezialfolge an diesem Sonntag. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Duygu Özkan aus dem Außenpolitik-Ressort. Sie hat als Schwerpunkt die Themen Türkei und UNO unter anderem. Und ich freue mich, dass sie heute da ist. Hey, Duygu.
Hallo, Anna.
Duygu, der Iran hat am Sonntag im Staatsfernsehen den Tod des obersten Religionsführers Ayatollah Ali Khamenei auch bestätigt. Das hat ein paar Stunden gedauert. Bevor wir in Details gehen, was ist denn Stand jetzt wirklich bestätigt, abgesehen von dieser Todesnachricht, und wo sollten wir noch vorsichtig sein?
Bestätigt ist im Prinzip nur der Tod von Ali Khamenei, also dem obersten Religionsführer des Iran. Und sehr viele Details rund um seinen Tod sind, soweit ich das überblicke, nicht bekannt. Also wo genau er getötet wurde, also wie dieser Anschlag vonstatten gegangen ist. Angeblich sind bei diesem Anschlag auch getötet worden eine Tochter von ihm und weitere Familienmitglieder. Und angeblich hat dieser Angriff stattgefunden in der Nähe der Räumlichkeit, also in der Nähe seines Büros sozusagen. Aber das wissen wir nicht gesichert. Wir wissen im Prinzip nur, dass er nicht mehr lebt, weil das die iranischen Staatsmedien am Sonntag, also heute früh, auch bestätigt haben.
Also es gibt ja viele größere und kleinere Gerüchte. Eines ist zum Beispiel, dass angeblich der CIA den Standort von Khamenei verraten haben soll. Aber genau das sind so Dinge, die man wahrscheinlich jetzt noch nicht verifizieren kann.
Ja, also genau, viel wissen wir nicht. Es gibt ja im Iran den sehr viel bemühten Satz, der immer wieder gesagt wird, vor allem in so Krisensituationen. In Bezug auf den Bunker von Ali Khamenei, der hat ja in den Untiefen Teherans seinen Bunker, wo er sich immer versteckt. Und dieser Spruch geht so, die einzigen, die wissen, wo sich Khamenei aufhält oder aufgehalten hat, ist, das ist sein engster Kreis unter Mossad. Und das wird wohl stimmen. Sie waren immer, also die vergangenen Kriege und Konfrontationen, Auseinandersetzungen haben ja gezeigt, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst, sehr gut informiert ist über die Vorgänge im Iran.
Das haben wir ja auch im vergangenen Jahr gesehen, immer im Juni bei den letzten Militärschlägen gegen den Iran. Gehen wir ganz kurz zu den USA. Es ist ja, wie gesagt, nicht sehr überraschend, dass das jetzt passiert ist. Wir haben alle die letzten Tage, ihr vor allem in der Außenpolitik, faktisch darauf gewartet. Welches Ziel hatten denn die USA gemeinsam mit Israel mit dieser Aktion oder mit dieser Operation Epischer Zorn? Ging es da um das Nuklearprogramm primär, um die militärische Infrastruktur, um die zu zerstören, oder wirklich die Regimespitze zu eliminieren, muss man ja sagen?
Da ist von US-Präsident Donald Trump, sind immer wieder widersprüchliche Aussagen gekommen in den vergangenen Monaten. Oft hat er gesagt, es geht ihm darum, einen neuen Deal zu erwirken mit dem Iran. Da ging es um das Nuklearprogramm. Der Iran soll jedenfalls aufhören, Uran anzureichern bzw. sein Atomprogramm voranzutreiben. Dann wiederum hat er durchblicken lassen bzw. auch konkret gesagt, ein Regimewechsel im Iran wäre eigentlich das Ziel. Und dann wiederum ist er zurückgerudert und hat gesagt, nein, es geht ihm wirklich nur darum, einen neuen Deal. Also er redet immer von einem Deal und einen neuen Deal zu erwirken. Er hat bestimmt gezögert, bis zuletzt diesen Krieg zu starten, weil, wie wir wissen, finden die Primaries statt in Amerika in diesem Jahr. Und er ist ja unter anderem auch deswegen Präsident geworden, weil er gesagt hat, er will die militärische Involvierung Amerikas im Nahen Osten endlich beenden und keine neuen Kriege mehr beginnen. Das heißt, es war alles, diese ganze Gemengelage, auch von seiner Warte aus, war sehr widersprüchlich. Aber dass er das ernst meint, dass es zu einer militärischen Konfrontation kommen kann, war eigentlich auch klar. Sonst hätte er niemals diese riesigen Kriegsschiffe in die Region geschickt und er hätte diesen Druck nicht aufgebaut. Also es war irgendwie klar, so richtig bluffen tut er jetzt auch nicht. Und ich denke, dass er jedenfalls Druck aufbauen wollte auf den Iran, um seine Ziele bzw. das, was er vom Iran wollte, auch erwirken zu können. Und es gab ja diese Gespräche in Genf und die sind recht ergebnislos auseinandergegangen vergangene Woche.
Und es hat aber auch den Eindruck gemacht, dass Donald Trump bei den Worten an seine eigene Bevölkerung oder an die Welt am Samstag, kurz nach dem Start dieser Militärschläge gegen den Iran, dass ihm bewusst ist, dass das nicht eine Kleinigkeit ist, die da losgetreten wurde, weil er hat ja sogar selbst gesagt, es werden vielleicht auch amerikanische Staatsbürger bei dieser Operation ums Leben kommen. Das war für ihn schon ungewöhnlich deutlich.
Eben, dass die Iraner können in diesem Krieg nicht so viel wie die Amerikaner ausrüstungsmäßig. Aber was sie sehr wohl können, sie haben ja dieses Raketenprogramm, sie haben Kurzstreckenraketen, Mittelstreckenraketen und mit diesen können sie, das ist allen Beteiligten klar, die US-Militärbasen in der Region treffen. Und das ist natürlich auch ihm bewusst. Klar, bewusst, genau. Und
Aber bleiben wir mal beim Schlag der Amerikaner und der Israelis. Was wissen wir denn sonst noch? Du hast vorher schon erwähnt, dass es nicht nur den obersten Religionsführer getroffen hat. Was wissen wir denn, wer bei diesem Militärschlag sonst noch getötet wurde?
Es gibt mittlerweile, Stand heute, also Sonntagnachmittag, auch vom Iran bestätigte Tode. Darunter vor allem die Person Ali Shamkhanis. Er war früher Verteidigungsminister und war Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates und ist einer der treuen Gefolgsmänner Khamenei's gewesen und auch eine Art graue Eminenz in der iranischen Staats- und Sicherheitsstruktur. Er war auch Ziel von Anschlägen im vergangenen Jahr bei diesem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg und da ist er verletzt worden und man musste ihm ein Bein amputieren, damals schon. Also er hat es überlebt und jetzt diese Angriffe hat er offenbar nicht überlebt. Getötet worden ist auch Mohammad Pakpur. Er war der Befehlshaber der Revolutionsgarden und das war er seit circa einem Jahr, weil er diese Funktion auch erst ab dem Zeitpunkt angetreten hat, als bei dem Zwölf-Tage-Krieg im vergangenen Jahr der andere Befehlshaber getötet worden ist. Und das eine interessante Entwicklung von heute ist, dass es schon einen neuen Befehlshaber der Revolutionsgarden gibt. Also da haben sie offenbar schnell reagiert oder mussten schnell reagieren und haben den Vize von Pakpur, also dem jetzt getöteten Befehlshaber, ernannt. Und das ist ein Mann namens Ahmad Wahidi, der ebenfalls eine bekannte Figur ist innerhalb der Revolutionsgarden.
Das heißt, da mussten sie schnell reagieren, quasi über Nacht. Bleiben wir bei dem zweifelsohne bekanntesten Kopf bei Ali Khamenei. Er hat ja diesen Staat fast 4 Jahrzehnte geprägt. Ich glaube, 37 Jahre war er im Amt, 86 Jahre ist er geworden. Bekannt für seine für sein hartes Regieren nach innen und seinen Zugang dazu, das Land eigentlich in eine Isolation zu treiben, gerade in den vergangenen Jahren. Wir erinnern uns an die vergangenen Wochen, wo die Proteste der Bevölkerung brutalst niedergeschlagen wurden. Zigtausende Menschen wurden getötet. Was sich viele jetzt fragen, bedeutet der Tod von Ali Khamenei auch das Ende der Islamischen Republik oder ist das nur der Anfang einer großen Eskalation in der ganzen Region? Oder ist das zu früh, das zu sagen?
Ja,
das ist die dritte Variante.
Wenn wir in die Glaskugel schauen könnten, ja. Was wir definitiv sagen können zu diesem Zeitpunkt ist, dass die Islamische Republik in der Bevölkerung enorm verhasst ist. Auch die Figur Khamenei's. Es gibt Umfragen, Schätzungen und Beobachtungen sozusagen, auf die wir uns stützen können und die sagen uns aus, dass nicht einmal 10% der Bevölkerung sich mit den Idealen der Islamischen Republik identifizieren können. Und das korreliert mit der Zahl der Personen, die auf irgendeine Art und Weise von der Islamischen Republik profitieren. Also Angehörige der Revolutionsgarden oder Kleriker und so weiter. Das heißt, wir können sagen, dass die Strukturen der Islamischen Republik, so wie sie sind, so wie sie waren, von der Bevölkerung nicht mitgetragen werden. Und das Ende hat sich ja schon seit längerer Zeit abgezeichnet. Wir können es daran messen, dass die Proteste, die Protestwellen gegen die Islamische Republik in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr geworden sind, immer größer geworden sind und auch immer mutiger geworden sind im Sinne von, die Menschen haben einfach nichts mehr zu verlieren. Sie bevölkern jetzt die Straßen des Iran. Und so richtig gezeigt hat es dann die große Protestwelle 2022 mit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Jina Amini. Und da hat sich gezeigt, es gibt auf beiden Seiten kein Halten mehr. Auf der einen Seite, was die Gewaltanwendung betrifft gegenüber der Bevölkerung, und auf der anderen Seite die Wut und die Hoffnungslosigkeit der Menschen im Iran.
Mhm.
Und dass sie ihre Angst im Prinzip abgelegt haben vor den Armen der Islamischen Republik. Das heißt, das ist schon ein Zeichen gewesen, dass die Islamische Republik, so wie sie ist, einfach nicht mehr akzeptiert wird von der Bevölkerung. Auch in dem Sinne nicht mehr, dass die Menschen einfach auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit.
Es wird also spannend sein, wie die Bevölkerung jetzt reagieren wird in den kommenden Tagen.
Mhm.
Und wie dann da so quasi der Rest oder das sich neu findende Führung der Revolutionsgarden darauf reagieren, oder?
Mhm.
Wobei man sagen muss, der Präsident Irans ist ja am Leben. Massoud Pezeshkian hat sich auch schon Sonntagvormittag gemeldet und die Tötung von Khamenei als großes Verbrechen bezeichnet. Mhm. Und man merkt ja eben, wir haben schon erwähnt, seit Samstag schlägt ja der Iran mit seinem Raketenabwehrprogramm massiv zurück. Und zwar nicht nur gegen Israel, sondern gegen mehrere Ziele in der Golfregion. Stark etwa anscheinend in Dubai, aber auch in Bahrain.
Mhm.
Was sagt uns das? Ist das Regime ist also nicht gewillt aufzugeben, offenbar?
Das Regime ist nicht gewillt aufzugeben und will nicht sang- und klanglos abdanken, sozusagen. Und was wir jetzt sehen, ist eine Performance der Revolutionsgarden. Im Sinne von, es ist vor allem in ihrem Interesse, die Islamische Republik oder zumindest die Strukturen des Staates, so wie es jetzt ist, aufrechtzuerhalten. Jetzt ist ja Khamenei nicht mehr am Leben. Und er hat es verabsäumt, so wie wir das von außen beobachten können, einen dezidierten Nachfolger zu ernennen. Also er ist, dadurch, dass er das religiöse Oberhaupt war, braucht es um das Weiterbestehen der Islamischen Republik ein weiteres religiöses Oberhaupt mit seinem Standing sozusagen. Wer soll diese Person sein? Wir wissen es nicht.
Mhm.
Und er hat auch nicht wirklich einen Nachfolger aufgebaut, der dann von der breiten Mehrheit der Sicherheitsstruktur des Staates akzeptiert werden könnte. Das heißt, hier gibt es eine Lücke. Wird es dem Staat gelingen, diese Lücke zu füllen? Sie brauchen, in anderen Worten und salopp gesagt, ganz dringend einen neuen Ayatollah. Das kann gelingen oder nicht gelingen. Aber was es noch gibt, ist die Sicherheitsstruktur. Wir haben ja immer gesagt, dass der Iran ab dann nicht mehr überlebensfähig sein wird, wenn die vielen, vielen Sicherheitsarme in dem Staat, also Revolutionsgarden, die reguläre Armee, die Polizei und so weiter, sich dem obersten Religionsführer nicht mehr beugen oder sich den Befehlen nicht mehr beugen. Ob das jetzt passieren wird oder nicht, es ist alles noch im Fluss und wir werden sehen. Aber die Revolutionsgarden haben auch vor allem deswegen ein Interesse am Weiterbestehen des Staates, weil sie der Staat irgendwie auch sind.
Mhm.
Sie sind nicht nur eine Armee, sondern auch ein Unternehmen.
Es sind auch ganz viele, irrsinnig viele Menschen. Das sind ja
so ungefähr 7, 8, 9% der Bevölkerung ist irgendwie abhängig vom Weiterbestehen der Revolutionsgarden. Sie haben wahnsinnig viel Geld, sie haben Beteiligungen in Unternehmen, sie bauen, sie sind so eine Art soziales Gefüge. Und die Revolutionsgarden haben sich genau vorbereitet auf so ein Szenario. Was wird passieren, wenn es keinen Ayatollah gibt? Und sie haben sich sehr wohl vorbereitet auf eine Art von Junta zum Beispiel. Also vielleicht steht den Menschen im Iran eine Art Militärdiktatur bevor.
Mhm.
Ich höre immer wieder von so einer napoleonischen Lösung. Also so, du musst dir vorstellen, da kommt irgendwie so ein Napoleon und übernimmt das bestehende Gefüge und lässt das religiöse Element aber weg Und es kommt auf die Bevölkerung dann eine Junta zu. Mhm.
Die Frage ist natürlich, wer sich da am ehesten durchsetzt. Eine Figur, die wir immer wieder hören, ist der Sohn des Schahs, der Reza Pahlavi, der in den USA lebt, im Exil. Der wäre für manche so ein Symbol für einen Neuanfang, aber längst nicht für alle, wie wir ja immer wieder auch berichtet haben. Könnte der jetzt in diesem Moment wirklich da profitieren oder hältst du das für unwahrscheinlich?
Auch da traue ich mich nicht, eine allumfassende Aussage zu tätigen. Also was wir definitiv wissen, ist, dass Reza Pahlavi eine umstrittene Figur ist. Und was ich beobachte, ist, dass er eine besonders gehypte Figur der Diaspora ist. Die Menschen im Iran, vor allem diejenigen, die die Schahzeit miterlebt haben, sind keine Monarchisten und sie wollen auf gar keinen Fall, dass die Monarchie in den Iran zurückkehrt. Das sind vor allem auch Angehörige der Minderheiten, deren es ja viele gibt im Iran. Reza Pahlavi ist ja seit vielen, vielen Jahren in Amerika vor allem, aber im Exil sozusagen aktiv, sich als Oppositionsfigur / zukünftiger Schah zu positionieren. Und das ist etwas, was er systematisch betrieben hat. Es ist nicht so überraschend, dass er jetzt wieder aufgetaucht ist sozusagen, aber dann doch wieder schon, dass er es geschafft hat, sich als eine einheitliche Oppositionsfigur zu positionieren. Denn das gab es bisher nicht wirklich. Eine Figur, auf die sich doch einige oder viele Oppositionsfiguren also als gemeinsamen Nenner akzeptieren konnten. Aber man muss da wirklich vorsichtig sein, denn er wird längst nicht er ist längst nicht diese integrative Figur, die er vorzugeben glaubt. Ja.
Den alle mit den offenen Armen empfangen.
Genau, genau. Ja. Und vor allem darf man zwei Sachen nicht vergessen, wenn du mich fragst. Erstens, diese Rufe nach dem Schah im Iran bei der letzten Protestwelle, da sind sich viele Beobachter einig, das war die reine Lust an der Provokation von den Menschen, die nach dem Schah gerufen haben. Mhm. Nicht, weil sie ihn zurück wollen oder nicht, weil sie eine Monarchie zurück wollen, sondern weil der Ruf nach dem Schah, das Ausrufen des Namens für das Regime die maximale Provokation ist. Und zweitens habe ich mir angesehen, vergangene Woche, das Programm, das der Schah, ich sage jetzt auch schon Schah, das Reza Pahlavi vorgelegt hat als Idee für die Zeit nach dem Fall der Islamischen Republik. Und das ist so ein Paper, das kursiert im Internet, das kann man sich anschauen. Und da sind viele Schlagwörter drin, die gut sind, die interessant klingen. Partizipation, demokratische Strukturen und so weiter. Aber es ist auch sehr ersichtlich, welche problematischen Punkte dieser Plan hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass sein Name explizit erwähnt wird als der Führer des neu zu gründenden Nationalen Rates und dass explizit erwähnt wird, dass er die Person ist, die alle anderen Figuren des neu gegründeten Staates, wie du sagst, auswählt, ernennt. Und er ist im Prinzip ohne Limit, wie soll ich sagen, wählbar. Und er will die Bevölkerung abstimmen lassen, ob sie eine Demokratie wollen. Mhm. Also so wie ich das verstanden habe, eine Demokratie nach westlichen Standards, Prinzipien. Oder ob die Iraner zurückgehen sollen auf eine parlamentarische Monarchie.
Okay, interessant. Jetzt hast du mehrfach schon die Menschen im Iran erwähnt. Ich finde ja genau das auch gerade sehr spannend. Ein Land, das unter solchen Repressionen lebt, seit vielen, vielen Jahren, fast Jahrzehnten. Das Internet wurde ja immer wieder gedrosselt, auch zuletzt Anfang Jänner für eine längere Zeit, rund um diese großen Proteste aus der Bevölkerung. Jetzt wieder, das heißt, wir sehen im Verhältnis zu vielleicht anderen Ländern wenig Reaktionen vor Ort, kriegen wir so quasi ins Internet gespielt. Es gibt vereinzelt, man hat eine tanzende Frau gesehen, gestern schon auf den Straßen von Teheran. Es gibt auch ein Video, habe ich gesehen, von Menschen, die jubeln oder irgendwie jauchzen Freudeschreien in den Abendstunden, als bekannt wurde, oder zumindest erstmal Donald Trump gesagt hat, dass Khamenei getötet wurde. Aber jetzt frage ich dich, wie ist denn da wirklich, du hast gerade erwähnt, dein Prozentsatz, wie groß dieser Revolutionsgarden in der Bevölkerung, welche Rolle sie spielen, wie reagieren denn die Menschen jetzt wirklich im Iran?
Ich kann es auch nur vermuten, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus Schock, dass Khamenei plötzlich nicht mehr im Leben ist und dass erst die zweite Figur, die quasi die Islamische Republik so geprägt hat, nicht mehr ist. Ich glaube, da herrscht irgendwie ein kollektiver Schockzustand, der mal weder positiv noch negativ ist. Und dann ist es, glaube ich, so eine Mischung aus Wut und Hoffnung und vor allem aber auch Angst, weil man zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen kann, was die Menschen im Iran erwartet. Wird der Krieg weitergehen? Donald Trump hat gesagt, die Region soll sich mindestens auf eine weitere Woche von Anschlägen einstellen.
Und es sind ja auch schon Zivilisten ums Leben gekommen, unter anderem eine Mädchenschule,
genau,
wo einige Kinder getötet wurden.
Genau, also es ist eine Angst, ich glaube, wir können das auch gar nicht nachvollziehen, wie sich die Menschen im Iran fühlen nach so vielen Jahrzehnten von enormem Druck und
Kontrolle einfach.
Kontrolle, ist, wie ja, du sagst, unfassbar. Genau, und was das für sie bedeutet, dass jetzt eben diese Person, der all das personifiziert, nicht mehr im Leben ist und gleichzeitig, also gepaart mit dieser Unsicherheit, was erwartet sie? Niemand, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die breite Mehrheit jetzt freut, dass jetzt ein Krieg auf sie zurollt.
Ja.
Und Videos habe ich auch gesehen und auch diese Videos von Menschen, die sich freuen. Ich kann mir vorstellen, dass sie authentisch sind. Es kommen, obwohl das Internet jetzt wieder mal gedrosselt wurde, beziehungsweise stockt, über Starlink schon noch ein paar Videos heraus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass in Teheran die Menschen auf der Straße jubeln. Ich denke, es ist auch genauso wahr, dass da letzte Rest der Anhänger von Khamenei sich ebenfalls auf die Straße begeben hat, um ihn zu betrauern.
Ja. Oder zu betrauen. Ja. Mhm. Bringen wir diesen ganzen Konflikt mal noch einmal zum Schluss ein bisschen zu uns. Du hast schon erwähnt, das Absurde ist ja, es gibt in diesem globalen Konflikt eine Wien-Tangente. Du hast das schon erwähnt. Du wirst morgen den Tag bei der Atombehörde in der UNO-City in Wien verbringen, hast du mir erzählt. Mhm. Was erwartest du da morgen? Mhm.
Das Interessante ist, dass für morgen sowieso geplant war ein Board of Governors Meeting und Ende vergangener Woche kam ein zusätzlicher Aspekt dazu, dass nämlich nach den Gesprächen in Genf, die ebenfalls vergangene Woche stattgefunden haben, man so verblieben ist, also die Amerikaner und die Iraner mit dem Vermittler Oman, dass es zu technischen Gesprächen kommen soll nächste Woche und diese technischen Gespräche in Wien stattfinden sollen. Und wir vermuten, dass die Atombehörde diese technischen Gespräche entweder leitet oder auf irgendeine Art und Weise auch involviert ist. Die Atombehörde hat sich sehr vorsichtig gezeigt bei Anfragen. Was sind das für Gespräche? Was wird da genau passieren nächste Woche? Und hat uns Journalisten und Journalistinnen darauf verwiesen, dass wir uns an das omanische Außenministerium wenden sollen, erstens. Und zweitens, dass Generaldirektor der Atomenergiebehörde Rafael Grossi eine Pressekonferenz geben wird am Montag. In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse überschlagen. Und die Russen haben einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt vorgebracht jetzt am Wochenende, dass über den Iran gesprochen werden soll am Montag. Das heißt, es wird eine für die Teilnehmenden eine lange Sitzung, glaube ich. Und ich glaube, es wird ein Statement von Grossi auch dazu geben. Also ich bin selbst gespannt, ob diese Gespräche überhaupt stattfinden werden, diese technischen Gespräche, von denen es hieß vergangene Woche, dass sie diese Woche in Wien stattfinden werden.
Ja, das ist natürlich die spannendste Frage, was das jetzt bedeutet.
Genau, das Interessante ist ja, der Iran oder das, was von der Islamischen Republik noch übrig ist, hat ja wenig in der Hand als Faustpfand momentan. Das Land ist ja massiv geschwächt, also außenpolitisch geschwächt. Diese Achse des Widerstandes ist zerfallen, also die Verbündeten in Syrien Bashar al-Assad ist gefallen, die Hisbollah sind geschwächt, die Hamas sind geschwächt. Also diese Achse des Widerstandes ist zerfallen. Also außenpolitisch ist der Iran geschwächt. Innenpolitisch ist der Iran massiv geschwächt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Eine Protestwelle nach der anderen überrollt das Regime. Die Menschen üben sich in zivilem Ungehorsam. Frauen tragen einfach kein Kopftuch mehr. Also zusammengefasst, all diese Schwächen, also dank all dieser Schwächen hat US-Präsident Trump auch überhaupt angegriffen. Aber einige wenige Dinge haben sie trotzdem noch in der Hand. Das ist erstens, sind das die Raketen, das Raketenprogramm. Das ist bei dem 12-Tage-Krieg wenig beschädigt worden. Und sie haben noch tausende Raketen, die sie einsetzen können. Und sie haben das auch forciert, die Forschung in den vergangenen Jahren, vor allem aber im letzten Jahr. Dann haben sie ein bisschen Macht über die Straße von Hormuz. Die können sie schließen oder zumindest Störaktionen eben durchführen. Und das wäre sehr problematisch für den Ölhandel. Und jetzt komme ich wieder auf Wien zurück. Sie besitzen noch über 400 Kilo hoch angereichertes Uran. Das ist Uran auf 60% angereichert. Um es waffenfähig zu machen, musst du es auf 90% anreichern. Aber das ist ein, wenn ich es richtig verstehe, ein sehr kleiner technischer Schritt. Und mit den bestehenden Zentrifugen könnten sie das noch machen. Und allein die Tatsache, dass diese 400 Kilogramm irgendwo in den Untiefen der iranischen Anlagen befinden, gibt ihnen einen Faustpfand sozusagen. Also, und da kommt eben die Atombehörde ins Spiel, weil sie sich da einbringt bei den Verhandlungen, der Grossi vor allem, um den Iranern zu sagen, wie können wir diese 400 Kilo außer Landes schaffen zum Beispiel. Das wollte der Donald Trump, aber die Iraner wollten das partout nicht. Das heißt, neben den Raketen und diesen 400 Kilo Uran haben sie nicht mehr sehr viel Faustpfand. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die Wiener Behörde da in den vergangenen Monaten sehr involviert war in die Gespräche.
Und das wohl auch weiterhin sein wird jetzt.
Genau.
Egal, also auch der Konflikt jetzt wird daran nicht viel geändert haben, dass man das natürlich weiter versuchen wird.
Diese 400 Kilo gibt es. Sie sind irgendwo. Isfahan offenbar.
Turgut, das hast du jetzt zum Schluss sehr, sehr gut zusammengefasst, in welcher Lage sich da eben auch der Iran befindet. Auf der einen Seite geschwächt auf so vielen Ebenen, aber auf der anderen Seite immer noch drei gewichtige Punkte, die ihnen da, wie du es nennst, Faustpfand oder vor allem eine Macht immer noch geben. Ich danke dir sehr für diese erste Einschätzung an diesem sehr außenpolitisch aufregenden Wochenende.
Danke ebenfalls.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Spezialfolge zu den Entwicklungen im Iran seit Samstag früh. Morgen sind wir wieder für Sie da mit den neuesten Updates und Antworten zu den vielen weiteren Fragen, die der Krieg nun ausgelöst hat. Bis dahin finden Sie alles Aktuelle auf diepresse.com und in der Presse-App und natürlich auch in unserer gedruckten Zeitung. Duygu Özkan und ich sagen danke fürs Zuhören, bleiben Sie dran. Auf bald.